Moin und herzlich willkommen aus dem Pressekonferenzraum am Millerntor. Heute nicht zur Pressekonferenz, sondern zum Podcast. Es geht um das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli. Heute ist Freitag, der 25.10.2024, 14 Uhr. Das ist die Zeit, in der wir aufzeichnen. Und ich begrüße heute ganz herzlich unseren Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Benny Liedtke. Moin, Benny.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Für die, die dich nicht kennen, wenn du dich einmal kurz vorstellen magst.
Ja, Benny Liedtke, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, hast du bereits gesagt. Ich komme in mein Schwimmen, ich glaube 15 Jahre beim Verein inzwischen. Als sportlicher Leiter hier aktiv gewesen, als Trainer hier aktiv gewesen, als Trainer in der Amateurlandschaft unterwegs gewesen, eigentlich von Haus aus Lehrer für Deutsch und Geografie. Darf jetzt seit 2,5, 3 Jahren das Leistungszentrum beim FC St. Pauli verantworten und bin inzwischen, lass mich lügen, irgendwann hört man auf zu zählen, ich glaube 38 Jahre alt.
Da sagst du was mit dem Zählen, ja. Nachwuchsleistungszentrum leitest du, oder?
Nur ja.
Damit Andreas Bornemann nicht unruhig wird.
Okay. Das Nachwuchsleistungszentrum, ja, ja, cool.
Schön, dass du da bist. Genau, wir sprechen über die Revolution. Wir haben in den vergangenen Monaten öffentlich und medial sehr viel über das Nachwuchsleistungszentrum gesprochen, über die Konzepte des FC St. Pauli. Auslöser war eigentlich, dass wir vor gut einem Jahr der Öffentlichkeit mitgeteilt haben, dass der FC St. Pauli nicht mehr mit Beratern im NLZ zusammenarbeitet. Mhm. Und was ein bisschen untergegangen ist im Zuge dessen, dass wir ein ganz neues Konzept auch, das ihr erarbeitet habt. Wenn du in wenigen Worten zusammenfassen könntest, was die Revolution eigentlich ist und was ihr damit angestoßen habt im NLZ.
Ja, die Revolution ist erstmal kein Konzept, das wir in den letzten 15 Jahren entwickelt haben und jetzt einfach aus der Schublade geholt haben, sondern es ist eher tatsächlich ein Prozesskonzept. Es ist gewachsen in den letzten 2,5 Jahren und ausschlaggebend war eigentlich, ich würde sagen, fast der Point Zero, Corona. Einschneidende Veränderungen im Nachwuchsfußball, kompletter Stillstand des Nachwuchsfußballs. Für uns beim FC St. Pauli vor allem auch mit dem Einschnitt, infrastrukturelle Möglichkeiten standen nicht mehr zur Verfügung. Wir wollten den Profifußball aufrechterhalten, die Kollaustraße vollständig den Profis zur Verfügung stellen. Und wir waren einfach an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist vielleicht tatsächlich eine Situation eingetreten, wo wir überlegen müssen, wie machen wir weiter. Und dann war das ein Ausgangspunkt mit Roger Stilz als mein Vorgänger, der damals den Verein verlassen hat, in der Auseinandersetzung vor allem mit Andreas, dass wir gesagt haben, okay, es ist die Möglichkeit, jetzt Veränderungen anzustoßen, um ein, das würde ich immer auch noch so klar vertreten, ein erkranktes, krankes Nachwuchsförderungssystem in Deutschland, ein Stück weit für uns zumindest, als FC St. Pauli so zu verändern, dass wir sagen, wir schieben Strukturen an, die es möglicher machen, Spieler auszubilden. Das war der Kern. Und das hat vor allem eben abgezielt auf das, was eigentlich auf dem Platz stattfindet. Welches Training findet statt? Arbeiten wir in Spielprinzipien? Arbeiten wir nicht in Spielprinzipien? Welche Tools nutzen wir fürs Training? Und das, was dann sicherlich medial sehr präsent war, wie diese Beraterthematik, war eigentlich eine Randerscheinung in diesem Konzept.
Kannst du das nochmal konkreter ausführen, was das dann für Maßnahmen auch sind auf dem Platz, also was das für das Training und für das Spiel ganz konkret bedeutet?
Es geht vornehmlich darum, dass in unserer Wahrnehmung, und da spreche ich sicherlich für Andreas und vor allem auch für meinen Kollegen Fabian Seger als sportlicher Leiter im NLZ, in unserer Wahrnehmung das Fußballspiel sich sehr in Richtung eindirektional, athletisch, akzeleriert, sagt man, also dass Kinder und Jugendliche im Vorteil sind, die körperlich erwachsener sind als die anderen, biologisch reifer sind. Eher wieder das technische Spiel in den Vordergrund zu rücken, das Spiel eben weniger eindirektional zu machen, sondern sozusagen multiperspektivisch auf dem Feld zu agieren, die technischen Fähigkeiten der Spieler besser zu schulen, über Wiederholung zu kommen, viele Wiederholungen herzustellen, weil mein Erlebnis schon auch war und nach wie vor ist, dass das technische Niveau in den Top-Ligen im Nachwuchsbereich nicht gut ist. Athletisch sind die Spieler in der Regel hervorragend ausgebildet inzwischen und fußballtechnisch und individual taktisch, sagt man ja, also die einzelne Handlung des Spielers auf dem Feld, die waren nicht mehr gut, weil das Fußballspiel in meiner Wahrnehmung vor allem in den älteren Ligen sehr trainergeprägt ist. Der Trainer gibt eine Taktik vor, gibt Spielphilosophien und Spielprinzipien vor und die Spieler haben sich danach zu richten. So. Und das ist nicht mein Verständnis, nicht unser Verständnis von Nachwuchsförderung und Ausbildung. Es muss darum gehen, dass der Spieler, der einzelne Spieler auf dem Platz wirksam ist, eigene Entscheidungen treffen kann und nicht eben unmittelbar nach einem Konzept handeln muss, weil dann machen wir ihn im Grunde zum Ausführungsgehilfen unserer Taktik. Darum geht es im Kern und das findet sich tatsächlich in jedem einzelnen Tag im Training wieder. Und ganz konkret ist es ja auch so, dass wir, ich würde das gerne in Verbindung bringen mit dem Leitsatz, wir glauben nicht an Teams, sozusagen wir glauben an den individuellen Spieler und diese Betrachtungsweise von der einen U19-Mannschaft, der U17-Mannschaft, die am U19-Wettbewerb teilnehmen. Es ist gar nicht unser Auftrag, eine U19-Mannschaft in den Profifußball zu entwickeln. Ich kenne kein NLZ, das das nur in Ansatzweise geschafft hat, sondern es geht um einzelne Spieler, die wir dahin entwickeln. Das heißt, diese Maßnahmen tatsächlich auch zu implementieren und zu sagen, Mannschaftserfolg, weniger Mannschaftsverhalten, viel mehr Spielererfolg. Welche Maßnahme macht für den Spieler Sinn? Und alles darauf abzurichten.
Aber gibt es dann auch die Gefahr, dass man sozusagen da viele Egoisten heranzieht? Weil wenn es immer nur um den Einzelerfolg geht, oder wie begleitet ihr denn dann diese Ausbildung, damit das eben nicht passiert, weil es ist nicht so teambezogen, wie du sagst. Und ihr arbeitet dann auch jahrgangsübergreifend, oder wie funktioniert das?
Genau. Es gibt keinen Einzelerfolg, wenn noch kein Teamerfolg da ist. Ich bin auf dem Fußballfeld nach wie vor auf meine 10 Mitspieler angewiesen. Das heißt, nur wenn das als gemeinsames Konstrukt funktioniert, werde ich als einzelner Spieler Erfolg haben. Aber es geht primär darum, um auch mal ein Beispiel zu nehmen, ein Spieler, der aktuell sozusagen sehr nah an dieser Profischwelle ist, mit Marvin Schmitz, der zur U11 damals zu uns ins Nachwuchsleistungszentrum gekommen ist und ich war damals sein Trainer und konnte ihn auch dann verpflichten, war mehrere Jahre sein Trainer. Und ein Einstiegsgedanke damals auch in der Verpflichtung, wenn man so will, von Marvin war, dass wir gesagt haben, pass auf Marvin, wir sehen dich tatsächlich in einer defensiveren Position in Verteidiger Sechser in Richtung Erwachsenenfußball, zu dem Zeitpunkt von Profifußball zu sprechen, halte ich auch für fahrlässig. Aber pass mal auf, du wirst die nächsten 2-3 Jahre, wirst du Stürmer sein. Weil es ganz einfach darum geht, dass du an deinen Offensivtechniken feilst und wir glauben, wenn du diese Skills bestmöglich trainierst, dass du dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, auch diesen Weg zu gehen. Und es ist so schön zu sehen, weil man einfach bei dem Spieler jetzt genau das erkennt, einen nach wie vor defensiv sehr bissigen Spieler, der aber hervorragende offensive Techniken hat. Und der andere Teil der Frage, ja, wir arbeiten jahrgangsübergreifend. Inzwischen gibt es sozusagen das klassische U19-Training nicht mehr, sondern wir versuchen zumindest in leistungshomogenen Trainings- und Spielgruppen zu agieren. Das heißt, der Jahrgang, in dem die Spieler geboren sind, ist erstmal irrelevant. Es kann ein Spieler im Jahrgang 2008 sein, das wäre aktuell ein U17-Spieler, der aber von der Leistungsfähigkeit kompatibel ist mit einem 2006er-Jahrgang, älterer Jahrgang U19, dann ist es unsere Aufgabe, sie im Training zusammenzuführen, um leistungshomogene Trainingsgruppen zusammenzustellen, die wiederum auf die Leistungsfähigkeit der Spieler einzahlen. Genau andersherum ist es auch okay, wenn man einen spät entwickelten Jungjahrgang U19-Spieler vielleicht mit einem früh entwickelten, ursprünglich U16-Spieler zusammentut, weil dann auf dem jeweiligen Entwicklungsstand Entwicklung überhaupt möglich ist.
Ich würde noch einmal auf das Beispiel Marvin Schmitz zurückkommen. Du hast ja eben gesagt, es ist zu U11 gekommen, ist das richtig?
Ja.
Die U11 habt ihr aufgelöst, genauso die sogenannten Farmteams.
Ja.
Warum?
Naja, der Gedanke war, und das ist eine Erfahrung, die ich in diesen vielen Jahren FC St. Pauli gemacht habe, je früher man in dieses System eingreift, präsent ist, desto früher werden Erwartungen geschürt, desto früher geht die Beschäftigung mit professionellem Fußball los. Oh, Entschuldigung. Und es ist aber ja so, dass wir sprechen bei 10-Jährige. Also wann wollen wir tatsächlich, dass es losgeht? Wann wollen wir tatsächlich, dass es einsetzt? Und das war ein Entscheidungsaspekt, den wir für uns relativ zügig gefasst haben, dass wir gesagt haben, okay, wir starten mit der U12. Und das ist auch erstmal eine Entscheidung, die wir gefällt haben, weil wir es müssen, weil es die Voraussetzung für das Unterhalten eines Nachwuchsleistungszentrums ist, dass es eine U12 eben gibt. Wenn sich Regularien verändern, denke ich, kann auch so ein Einstieg sich nochmal verändern. Aber dass wir ganz klar gesagt haben, davor wollen wir nicht in diese Systematik eingreifen. Wir überlassen dort die Ausbildung den Hamburger Amateurvereinen, den DFB-Stützpunkten, den Hamburger Auswahlmaßnahmen und brauchen selbst eigentlich keine Mannschaften unterhalten, weil natürlich auch zu dem Zeitpunkt U10, U11, U9 tatsächliche Perspektiven und Prognosen total unklar sind.
Das sind die ja wahrscheinlich mit 12 oder mit 11 auch noch nicht sicher, aber wie lange oder wie wollt ihr es verhindern, dass dann auch eine hohe Fluktuation da ist? Wie lange bleiben die Spieler bei euch und wo kommen die her, die dann das erste Team bilden?
Das grundsätzliche Ziel ist natürlich möglichst lange. Und das ist ja ein Thema bei dieser Revolution. Es geht vor allem darum, Strukturen zu schaffen, die es uns ermöglichen oder es uns vereinfachen, genau diese Dinge umzusetzen. Also eine geringere Dropout-Quote, sagt man ja, also Spieler, die das NLZ verlassen, erreichen wir zum Beispiel durch eine Maßnahme, dass wir sagen, okay, Spieler, die wir zu U12 verpflichten, kriegen eine Ausbildungsgarantie bis einschließlich U15. Das ist nichts, woran wir grundsätzlich in irgendeiner Form gesetzlich, strukturell gebunden sind. Das ist etwas, was wir uns selbst auferlegen, weil wir wissen, dass es ein Auf und Ab in dieser Ausbildung gibt. Und diesen Weg dann einfach zu gehen, der ist manchmal auch schwierig, weil es natürlich die Fälle gibt, dass dann Spieler Schwierigkeiten haben in den jeweiligen Jahrgängen. Und das ist ja auch total komplex, weil wir sind ja auch abhängig von dem, was an Wettbewerben zum Beispiel über den Verband angeboten wird. Und es ist dann einfach so, dass in einer U14, in einer U15, wo es einfach auf das große Feld geht, Spieler, die körperlich nicht so weit entwickelt sind, benachteiligt sind. Und auch das muss man als NLZ aushalten. Und das ist der Hintergrund auch hinter Ergebnisdruck nehmen, weil es ein Bewusstsein dafür braucht, wenn Spieler nicht entsprechend körperlich entwickelt sind, dann wird es zwangsläufig dazu führen, dass du in solchen Ligen, die eben sehr stark davon geprägt sind, dass es körperlich akzelerierte Spieler gibt, vielleicht nicht immer auch entsprechende Ergebnisse wirst einfahren können, obwohl wir, und das ist das Wesen des Sports und vor allem des Leistungssports, immer gewinnen wollen. Ne? Das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier. Und wo kommen die Spieler her? Die Spieler kommen aus Hamburg, aus der, ich würde auch fast sagen, fast ausschließlich aus der Hamburger Amateurlandschaft, weil das auch etwas war, was wir für uns recht schnell vereinbart haben, dass wir gesagt haben, wir verstehen uns als Stadtteilverein FC St. Pauli, als Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, als eine Institution, die genau auch in dieser Region, also dann vornehmlich Hamburg, fördern und fordern will. So, und dementsprechend ist es auch so, dass die Spieler inzwischen ausschließlich, würde ich fast sagen, es gab jetzt einen Fall, weil es keine Torwerte in dem Jahrgang gab, dass wir einen Spieler überregional zu uns geholt haben. Ansonsten ausschließlich aus Hamburg tatsächlich die Spieler verpflichten.
Das heißt, ihr geht mit den Spielern möglichst langfristige Ausbildungsvereinbarungen ein. Ihr möchtet die gerne langfristig halten, damit es keine hohe Fluktuation gibt, weil es nicht gut ist für die Entwicklung der Spieler. Wir haben ja auch schon öfter über dieses Thema gesprochen und das war ja auch medial schon Thema. Deswegen müssen wir nicht auch nochmal alles im Einzelnen durchdeklinieren. Aber das Spannende ist ja dann, ihr habt auch die Scouting-Abteilung aufgelöst. Aus dem Grund, weil nicht überregional gescoutet wird oder weil es auch gar nicht so viele Spieler gibt, die ihr neu ins NLZ holt pro Jahr?
Beides. Also es geht zum einen darum, dass wir ein systematisches Scouting nicht nötig haben. So, und dann sind wir natürlich auch bei einer Begriffsdefinition von Scouting. Was ist das jetzt konkret? Wenn ich einfach auf unsere Strukturen geguckt habe mit mehreren Mitarbeitern, die hamburgweit und überregional unterwegs waren, Ländervergleiche sich angeschaut haben, Videoscouting gemacht haben und natürlich auch regionale Spiele angeguckt haben, wir sozusagen Spieler in einer Plattform bewertet haben, abgelegt haben, tatsächlich also eine Flächenscouting unternommen haben. Das war etwas, was für uns in der Form nicht mehr nötig war, weil diese Vorsichtung, also das eigentliche Scouting, findet ja bereits statt beim Verband im Stützpunkt, Nämlich genau zu dem Zeitpunkt U12 werden eben auch die Stützpunkte gebildet. Es werden die ersten Auswahlmaßnahmen stattfinden. Das heißt, da findet etwas statt über die Hamburger Talentförderungssystematik, die es einfach nicht mehr nötig machte, dass wir selber tun. Und dann geht es ja auch immer darum, dass man ein Stück weit schaut, okay, wofür wollen wir jetzt stehen, was wollen wir jetzt machen? Und ein Scouting aufrechtzuerhalten, was zu diesem Zeitpunkt dann gar nicht mehr für uns so nötig war, und die Ressourcen zu nutzen, um dann gegebenenfalls mehr Trainerstellen zu schaffen, mehr Möglichkeiten zu schaffen, unsere Spieler optimal zu fördern, war dann ein Stück weit ein Anliegen.
Nun gab es zuletzt dazu einzelne kritische Stimmen. Medial im Hamburger Abendblatt wurde ein Mitarbeiter eines Hamburger Amateurvereins damit zitiert, dass ein Jahrgang vorsätzlich zerstört wird vom FC St. Pauli, dass Informationen nicht fließen würden an die abgebenden Vereine. Was sagst du dazu?
Der Prozess der Verpflichtung von Spielern ist natürlich sehr individuell und es gibt nicht das Standardschemata. Was es aber gibt und wozu wir auch verpflichtet sind, weil es Leitlinie des Hamburger Fußballverbandes ist, ist eine Information an die Vereine, dass wir sie ansprechen. So. Und das machen wir. Das machen wir in allen Fällen. Das ist ein standardisierter Prozess per Mail. Da werden die Jugendleitungen darüber informiert, dass wir mit Spieler XY ins Gespräch gehen. Sogar eigentlich mit dem Wunsch verbunden, dass die jeweiligen Vereine direkt auf den Spieler zugehen können und sagen können, ey, übrigens, St. Pauli hat sich gemeldet, hier ist das Schreiben, willst du dich aktiv bei ihm melden, soll ich das machen, wie auch immer. Und es ist natürlich in diesen Prozessen so, dass die Vereine unterschiedlich gerne bereit sind, ihre Spieler in Richtung Nachwuchsleistungszentrum abzugeben. Und ich kann dazu immer auch nur sagen, es ist der Sinn und Zweck von Nachwuchsleistungszentren, die besten Talente der Region, also in dem Fall Hamburg, ja auch zu fördern. Das ist die Talentpyramide, die genau das aufzeigt. Genau deshalb sind die Nachwuchsleistungszentren entstanden. Und ein Nachwuchsleistungszentren ist ja auch nicht einfach ein Titel, den man einfach so hat, sondern ist halt eben verknüpft mit ganz, ganz vielen Regularien und Auflagen, Personal, das wir vorhalten müssen, medizinisches Personal, pädagogisches Personal, psychologisches Personal, lizenzierte Trainer. Wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum der Kategorie 1, der höchsten Kategorie. Wir sind entsprechend zertifiziert. Also wir bieten einen gewissen Rahmen, der eigentlich nicht vergleichbar ist mit einer Hamburger Amateurlandschaft. Ohne zu sagen, dass dort schlechte Arbeit gemacht wird. Ich bin total davon überzeugt, dass in vielen Hamburger Amateurclubs sehr gute Arbeit geleistet wird. Und in diesem Fall mag es so sein, dass dort ein sehr guter Jahrgang unterwegs ist, wo relativ viele interessante Spieler dabei sind. So. Und es ist vollständig legitim, und dafür werde ich auch immer einstehen, dass wir uns mit den besten Spielern Hamburgs beschäftigen. Und es spielt erstmal keine Rolle, wo sie sind. Das kann sein, und das ist der Best Case, dass sie natürlich über ganz viele Vereine verteilt sind. Aber die Wahrheit ist, dass sich Spieler natürlich häufig bei gewissen Vereinen ballen. Nämlich auch die Vereine, die sich selbst als leistungsorientiert bezeichnen. Die selbst, in diesem konkreten Fall ist es so, selbst an Bundesliga-Turnieren zum Beispiel teilnehmen. Also die einfach selber auch auf dieser High-Performance-Ebene unterwegs sein wollen. Und dann ist es klar, dass wir dann Interesse an diesen Spielern haben. Und ich habe immer, ich habe ein großes Problem mit rausreißen, abwerben. Sind so negativ besetzte Begriffe für eigentlich was total Positives. Da sind sehr talentierte Spieler, die Möglichkeit haben, ich spreche inzwischen auch immer von eigentlich einem Ausbildungsstipendium, weil nichts anderes bieten wir. Wir bieten ein Ausbildungsstipendium, wir bieten Rahmenbedingungen, in denen Spieler maximal wirksam sein können und wollen. Und manchmal ist es natürlich so, wie in diesem Fall, dass es Vereine nicht so gerne mögen, weil sie vielleicht auch Ziele verfolgen. Sie habt da totales Verständnis für, dass sie auch Ziele verfolgen. Aber meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, die besten Talente zu uns zu holen. So. Und wenn das in dem Fall entsprechende Talente sind, dann werden wir das auch tun.
Du hast eben von der Pyramide gesprochen. Neben St. Pauli gibt es ja noch den HSV mit einem NLZ in der Stadt. Wenn da jetzt der Wettstreit sozusagen um die Talente entbrennt, wenn man so die Berichterstattung verfolgt, könnte man ja denken, dass da ein Hauen und Stechen stattfindet. Wird dann da einfach nochmal mit dem Geld rübergegangen? wischt oder wie entscheiden sich die Leute dann, wie entscheiden sich die Spieler dann überhaupt für den FC St. Pauli und warum?
Ja. Also erstmal ist das eine Erwachsenendenke. Ich bin total fein mit den Kollegen beim HSV und wir sind auch im Austausch, wir sprechen auch miteinander. Und natürlich konkurriert man mal um das ein oder andere Talent. Aber auch das muss man ein Stück weit wie im Sport sehen. Wir können unser Angebot machen und wir können es versuchen, transparent darzustellen, was wir anbieten. Das kann der HSV genauso tun. Und dann gehört es dazu, zu respektieren, dass es entsprechende Entscheidungen auf Familienseite gibt. So. Wir haben ein Konzept, der HSV hat ein Konzept. Ich würde auch weder sagen, dass unseres besser ist, noch als dass das HSV schlechter ist. Es sind unterschiedliche Herangehensweisen für eine Art und Weise, Kinder und Jugendliche im Fußball zu fördern. So. Und das Thema Geld oder Rahmenbedingungen ist etwas, was bei uns, zumindest wenn ich für den FC St. Pauli spreche, eine total untergeordnete Rolle spielt. Also bis zum Altersbereich U16 sind keine Verträge möglich. Es gibt keine Verträge. Es gibt wir machen so schriftliche Vereinbarungen, wo so ein bisschen Rechte und Pflichten drinstehen. Der Spieler hat das Recht, sozusagen medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen und so weiter. Aber das sind keine rechtsgültigen Verträge im klassischen Sinne. Es sind keine Arbeitnehmer im klassischen Sinne. Und es gibt de facto auch kein Geld. Was die Spieler bekommen, ist die Möglichkeit, gut im Fußball ausgebildet zu werden. Das ist eine medizinische Versorgung, ist eine pädagogische Begleitung, wenn gewünscht. Es ist natürlich, sie kriegen Schuhe, sie kriegen Kleidung, all diese Dinge. Das ist aber im Grunde in jedem Nachwuchsleistungszentrum gleich. Und ab dem Altersbereich U16 sprechen wir über die Möglichkeit, sogenannte Jugendförderverträge abzuschließen. Die sind standardisiert vom DFB. Das Gehaltsvolumen ist natürlich theoretisch frei verhandelbar. Der Einstieg ist bei 350 Euro. Und in ganz seltenen Fällen kommen wir deutlich darüber.
Wir kommen dann auch, das Thema Berater spielt ja auch in der Öffentlichkeit eine riesige Rolle. So, das hat sich ja sehr darauf fokussiert. Wir haben es auch selbst ja auch verkündet tatsächlich, dass wir diesen Schritt gehen. Nun zitiere ich nochmal aus dem Hamburger Abendblatt. Das Hamburger Abendblatt hat am 15.10. gefragt, wie läuft es wirklich hinter den Kulissen ab? Wie läuft es denn wirklich hinter den Kulissen ab? Also die gibt es ja ab und zu auch Missverständnisse. Dürfen Spieler Berater haben oder was ist denn eigentlich die Neuerung daran gewesen?
Also Spieler dürfen Berater haben. Ich spreche auch mit Beratern. Hallo, wie geht's? Und so weiter und so fort. Also das ist alles im Rahmen. Es gibt auch nach wie vor Berater, die mal anrufen. Auch da spricht man dann natürlich nett und freundlich mit den entsprechenden Menschen. Die eigentliche Veränderung, und das war von vornherein die Absicht dabei, war im Grunde in diesen persönlichen Gesprächen, wenn wir mit den Spielern zusammensitzen, wenn wir mit den Familien zusammensitzen, wenn es um Entwicklungsperspektive geht, wenn es vielleicht um möchtest du vom ETV Niendorf Großborstel zum FC St. Pauli wechseln, dass wir diese Gespräche direkt mit den Familien führen. Es gibt kein Verbot, dass die Spieler sich mit Beratern austauschen. Es gibt kein Verbot, dass irgendwelche Dokumente oder was auch immer mit ihren Beratern, was auch immer das dann ist. Also das ist ja auch kein fest definierter Begriff, weil Jugendspieler auch kein Vertragsverhältnis sozusagen in der professionellen Beratung eingehen dürfen. Und natürlich trotzdem gibt es diese beratenden Menschen an der Seite und das entscheidet aber ja jede Familie für sich selbst. Das Einzige, was wir für uns entschieden haben, ist, wir möchten den direkten Dialog führen und wir möchten, dass sozusagen keine externe Person, die sich als Berater oder was auch immer dann bezeichnet, dann im Grunde dabei ist. Das war die einzige Verkündung und Entscheidung, die wir getätigt haben. Dass die Familien vielleicht im Nachgang dann mit ihren Beratern sprechen, ist völlig in Ordnung.
Wenn sie dann einen Berater haben?
Also wenn sie einen haben. Also. Und auch da gibt es total unterschiedliche Verläufe. Ich komme wieder zurück auf Marvin Schmitz, der hat in der U11 hier angefangen und hat im Grunde bis jetzt ist er ohne Berater ausgekommen. Und es ist ein Weg, der ganz offensichtlich für ihn ganz gut funktioniert hat. Musst du die Familie immer fragen, ob sie das Gefühl haben, dass der FC St. Pauli an irgendeiner Stelle sie übers Ohr gehauen hat? Würde ich behaupten, nein. So. Ich hoffe, dass sie sagen, dass sie eine tolle Zeit hatten und dass es möglich war, sich entsprechend da reinzuentwickeln. Und das ist ja die Interessenlage die wir haben. Wir betreiben ein NLZ, ich bin Angestellter des NLZs. Unser Zweck ist es, Spieler in den Profibereich zu entwickeln. Warum sollte ich Entscheidungen treffen, warum sollten wir Entscheidungen treffen, die denen im Weg stehen?
Es wäre interessant gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, wir haben ihn über Jahre jetzt ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ich würde noch einmal ganz gerne an einen Punkt zurückkommen.
Ja.
Ich hatte vorhin auch gefragt nach der Information, eine Anfrage des Vereins an einen Spieler, warum die möglicherweise dann auch nicht ankommt bei einem Trainer oder so eines anderen Clubs. Was gibt es da auch noch für Gründe, weshalb vielleicht der Informationsfluss da nicht ganz läuft?
Ja, wie gesagt, die Motivlagen sind total unterschiedlich. Es gibt die Vereine, die sind unfassbar offen und freuen sich wirklich, wenn ein NLZ sich meldet. Ich glaube, da spreche ich auch für den HSV. Wenn ein NLZ sich meldet und Interesse an Spielern des Vereins zeigt. Und dann ist es auch so, und das war auch ein Ursprungsgedanke, dann ist es auch so, dass wir genau mit diesem Verein total eng im Dialog sein können. Wie seht ihr diesen Spieler? Habt ihr vielleicht Erkenntnisse, die wir nicht haben? Habt ihr Vorbehalte? Glaubt ihr, dass er diesen Schritt schon machen kann? Wie wollen wir es machen? Wir würden den Spieler gerne einladen. Ihr könnt gerne dabei sein. Also wir haben jetzt zuletzt Maßnahmen gehabt, da haben wir die Jungs eingeladen, dann wird die Trainer dazu mit eingeladen und dann nochmal erklärt, was wir eigentlich machen und was der Ablauf ist und was der Verlauf ist. Das wird von einigen, von vielen gut angenommen, aber längst ja nicht von allen. Auch klar ist, dass es Vereine gibt, die das eben nicht wollen, die versuchen, das zu verhindern, die Informationen nicht weitergeben wollen. Mir hat mal jemand gesagt, es ist schön, dass ihr mich informiert, aber sozusagen die Nummer herausfinden und die Familie anrufen, das müsst ihr schon selbst, ich mache nicht eure Arbeit. So. Und sich denen dann versperren. Und dann ist das natürlich für uns auch der Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen und wir wollen die Vereine einmal grundsätzlich darüber informieren, dass wir Interesse haben an Spieler XY. Und dann endet es aber auch, weil der Verein gar kein Interesse oder die handelnde Person an dieser Stelle gar kein Interesse daran hat, weiter mit uns im Dialog zu sein. Weil, bleibe dabei, wenn wir uns konstruktiv inhaltlich über diese Spiele austauschen wollen, dann sind alle herzlich eingeladen, bei mir anzurufen, bei Fabian anzurufen, um darüber zu sprechen. Da sind wir froh über jeden Impuls. Wenn aber die Absicht ist, zu verhindern, zu blockieren, die Spieler nicht über das Interesse zu informieren, dann gibt es für mich eigentlich auch keine Grundlage, warum wir weiter mit diesem Verein zu diesen Spielern im Dialog sein sollten, außer eben über unsere Pflicht, sie in Kenntnis zu setzen, hinaus.
Gibt es denn auch den umgedrehten Weg, also dass die Spieler auf euch zukommen?
Absolut. Es gibt den auch recht häufigen umgedrehten Weg, dass die Spieler
umgekehrt
auf uns zukommen.
Heißt es, ne? Nicht umgedreht, ja.
Umgekehrten Weg.
Ich glaube, er hat Quatsch geredet. Umgekehrten Weg.
Den gibt es. Tagtäglich habe ich E-Mails in meinem Postfach und Anrufe, auch deutschlandweit. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir natürlich dann uns auf Hamburg fokussieren. Es gibt auch den umgekehrten Weg, dass sich Vereine melden und sagen, ich habe hier einen sehr talentierten Spieler und ich habe das Gefühl, dass. Die gibt es auch. Und das ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig. Wie gehst du mit diesen Situationen um? Es gibt auch Situationen, dass sich Spieler, meistens sind es dann die Eltern, bei uns melden und sagen, wir hätten großes Interesse, aber wir wissen, dass dem Verein das nicht gefallen wird. Könnt ihr bitte das nicht bei dem Verein platzieren? Und das ist für uns immer dann schwierig, weil wir eine offizielle Verpflichtung haben zu informieren. Wie gehen wir damit um? Das ist aber auch ein Teil der Wahrheit. Und wir haben sogar jetzt im Grunde nicht nur darüber nachgedacht, sondern schon recht weit. Eigentlich möchten wir gerne so etwas wie ein Bewerberportal schaffen, wo es darum geht, dass wirklich Spieler, also weil mich stört immer diese Betrachtungsweise von abwerben, überzeugen, als ein Bild, das für mich nicht passt, weil wir etwas Schönes machen, wir machen etwas Positives, wir bieten Leistungssport an. Und es auch darum geht, Kinder und Jugendliche und Familien zu begleiten und zu fördern, die das gerne machen möchten. Und das wird manchmal unterschätzt. Das ist ja auch in dieser Scouting-Thematik verhaftet. Es ist irgendwie in Stein gemeißelt. Man muss scouten und man muss sozusagen aktiv, ich habe es jetzt irgendwo wieder zuletzt gehört, Talente jagen. So. Was für mich eine schwierige Perspektive ist, weil es eben darum geht, auch transparent damit umzugehen, was wir machen und Menschen dafür zu begeistern, was wir tun und einen Weg zu bieten, dass genau Familien und Kinder Jugendliche, die das gerne tun wollen, das auch aktiv platzieren dürfen und sagen müssen, ich möchte gerne zum FC St. Pauli aus dem und dem Grund, ich möchte Leistungssport betreiben, ich möchte diese Zeit investieren. Und das habe ich aus der eigenen Erfahrung, da war man eher immer ein bisschen skeptisch, weil das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass sich jetzt jemand aktiv meldet, sondern wir müssen doch unserem Auftrag nachgehen und sie sozusagen scouten, sichten, verpflichten, rausreißen. Davon würden wir gerne weg wollen. Ne? Und das ist auch ein Bestandteil eben dieser Revolution gewesen und auch der Öffnung von, okay, dann lass uns doch so ein Portal irgendwie schalten und es gibt so eine Art Stellenausschreibung für leistungsorientierte Fußballspieler. Wir bieten ein Stipendium an, zum Beispiel wäre eine Betrachtungsweise, die ja in anderen Märkten, also im amerikanischen Markt, ist das zum Beispiel ja der Standard, so, dass das eben diesen Weg geht. Und das sind, glaube ich, Dinge, die sich in Deutschland auch ein Stück weit verändern können. Und vielleicht auch nochmal ein Satz dazu. Also wir sind total selbstreflektiert, ne? Und das ist ja, dass wir diese Revolution ins Leben gerufen haben, ist auch eigentlich ein Stück weit eine Selbstanklage gewesen. Ich habe ja gesagt, ich bin 15 Jahre hier und ich habe vieles selbst gemacht und vieles umgesetzt und ich habe selber gescoutet und ich habe selber bei Familien angerufen und ich habe selber in Verpflichtungsgesprächen gesessen. Ich habe selber Training angeboten, Mannschaften trainiert, wo es mir darum ging, die Spiele zu gewinnen. Das ist ein Erkenntnisprozess gewesen und wir gehen auch total kritisch mit um. Wir gehen auch total kritisch mit all den Themen um, die wir jetzt irgendwie umgesetzt haben, weil es ein Prozess ist, permanent darauf zu gucken und zu sagen, okay, wir müssen es vielleicht wieder anpassen, wir müssen vielleicht wieder verändern. Wir haben jetzt zu dieser Saison die U16 vom Spielbetrieb abgemeldet. Nicht, weil ich sage, es darf keine U16 geben, sondern weil ich sage, dass der Wettbewerb, der dort angeboten wurde in der U17 Regionalliga, eher ausbildungshinderlich ist. Das war der Aspekt. Wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, kann es sein, dass wir in ein, zwei Jahren vielleicht auch wieder sagen, okay, lasst uns dort wieder eine Mannschaft ins Leben rufen, weil es ein gutes Format gibt, wo wir glauben, dass es den Spielern hilft. Ne? Und das ist, glaube ich, unser Auftrag, permanent zu überprüfen, was macht jetzt Sinn. Und ich habe gar nicht, und wir alle bei uns, gar nicht den Impuls zu sagen, so wie wir es machen, ist es richtig. Das ist der richtige Weg, den alle gehen müssen. Es ist ein FC St. Pauli-Weg, der sehr kompatibel ist mit unseren Überzeugungen und woran wir eben glauben und der Versuch, mehr Ausbildung möglich zu machen. Und die Wahrheit ist aber, dass wir in einer großen Systematik Nachwuchsförderung in Deutschland, Nachwuchsleistungszentren, Verbandsstrukturen, Amateursportvereine, Berater, die es gibt, Trainerinteressen uns bewegen und einen Weg finden müssen, der für alle funktioniert.
Ich würde gerne noch, bevor wir einmal auch darüber sprechen, wie man eigentlich Erfolg auch bemessen kann im Jugendfußball, in der Talenteförderung, noch über einen Begriff sprechen, der auch viel in der Diskussion um die Nachwuchsleistungszentren genutzt wird. Das ist die Ausbildungsentschädigung.
Ach, ja.
Was genau ist damit gemeint und wie setzt sich der zusammen und wann müsst ihr sowas zahlen und wie viel ist das?
Das ist ein schönes deutsches Wort, Ausbildungsentschädigung.
Ja, man muss jemanden entschädigen dafür, dass er ausgebildet
richtig
wird.
Das ist wirklich hübsch, ja, das stimmt. Also, zu dieser Saison hat sich relativ viel verändert an den Regularien, was verknüpft ist mit der Einführung der Nachwuchsligen. Durch die Einführung der Nachwuchsligen und die Ermöglichung, dass die Nachwuchsligen eingeführt wurden, hat man auch die DFB-Jugendordnung in Hinsicht der Ausbildungsentschädigung verändert. Das bedeutet ganz konkret, dass auch ursprünglich es immer so war, wenn ein Spieler in ein Nachwuchsleistungszentrum wechselt, übrigens auch, wenn ein Spieler von einem Amateurverein zu einem Amateurverein wechselt, ist das eigentlich auch vorgesehen, nur dass man häufig andere Lösungen findet, dass eine Ausbildungsentschädigung gezahlt wird. Die hat sich mit dieser Saison für die Nachwuchsleistungszentren in Richtung Amateursportvereine mindestens verdoppelt. Also der Grundbetrag hat sich verdoppelt. Für uns als Bundesligist, also Orientierung ist die Lizenzmannschaft, als Bundesligist wird für jeden Spieler je nach Altersstufe entweder ein Grundbetrag von 3.000 Euro, das ist der Bereich D-Jugend, C-Jugend, oder eben 5.000 Euro im Bereich B-Jugend, A-Jugend fällig, plus 400 Euro für jedes Spieljahr seit dem 6. Lebensjahr. Und diese Ausbildungsentschädigung wird entrichtet an alle Amateursportclubs, die beteiligt waren an der Ausbildung des Spielers. Also ein Regelverlauf wäre ja, Der Spieler landet beim ETV in der U17, der kommt dann zur U19 zum FC St. Pauli, dann bekommt der ETV den Grundbetrag plus die Jahre, die er beim ETV gespielt hat. Und vorher war er möglicherweise bei Germania Schnelsen 6 Jahre lang. Dann bekommt Germania Schnelsen nicht den Grundbetrag, aber sozusagen jedes Spieljahr für sich. Und das sind mit diesem Jahr tatsächlich recht erhebliche Summen, die man zahlt. Und ich finde es erstmal gut, dass Vereine tatsächlich entschädigt, belohnt, wie auch immer, für den Aufwand honoriert werden, den sie getätigt haben, für die gute Ausbildung des Spielers, um sie wieder auch in die Ausbildung der Spieler stecken zu können. Diese Beträge sind auch zweckgebunden. Das heißt, sie müssen wieder in die Nachwuchsförderung zurückfließen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch durchaus kritisch zu sehen, weil jeder Euro, der im System steckt, ein Mehr an Euro ist, der im System steckt und sozusagen Abhängigkeiten generiert und auch ja wieder was auslöst. Ne? Also es könnte auch ein Geschäftsmodell für Amateursportclubs werden, zu sagen, wir scouten sehr früh die Spieler zu uns, um dann vielleicht möglichst viele von ihnen in Richtung Nachwuchsleistungszentrum abzugeben, um dann wieder eine Einnahmequelle zu haben. Ne? Also auch das gehört sicherlich, das haben wir auch vereinbart auf der DFB-Ebene, dann evaluiert, um zu gucken, ob der eigentliche Sinn und Zweck damit erfüllt wird.
Evaluation als Stichwort.
Ja.
Revolution. So, wir haben ein gutes Jahr. Wie misst man da Erfolg? So, seht ihr jetzt schon, wow, unsere Spieler sind deutlich besser geworden? Oder wie macht ihr das?
Also das ist natürlich eine Frage, die wir uns schon seit Jahren stellen. Wie bemessen wir gute Ausbildung und gute Leistung im Nachwuchsbereich? Wenn man eben nicht, und ich glaube, da sind sich die allermeisten einig, die Tabellenplatzierung und das Ergebnis vom Wochenende nimmt. Das ist halt für mich einfach fundamental anders als natürlich der Profifußball, wo es auf das Ergebnis des Wochenendes ankommt. Und natürlich gibt es unterschiedliche KPIs, wenn man sie so benennen will. Ne, wir gucken jetzt für
Kannst
uns.
Kannst du einmal erklären, was das ist?
Also, um es kurz zu fassen, einzelne Faktoren, die bemessen, ob sozusagen die Leistung jetzt erbracht wird, die wir uns versprochen haben. So. Und als KPIs haben wir zum Beispiel definiert, wie viele Profitrainings wurden ermöglicht, wie viele Spieler haben den Übergang in die U23 geschafft, wie viele Spieler haben es geschafft, auf kurz oder lang in den professionellen Fußball einzusteigen. Also ein Spieler kann ja auch in der U19 bei uns rausgehen und den Weg über Regionalliga, Dritte Liga in den Profifußball gehen. Also diese Themen im Blick zu haben, schaffen wir es, diese Quote zu erhöhen. Was natürlich schwierig ist, gerade wenn wir im Ausbildungskontext sprechen, also ich nehme immer sozusagen das Beispiel Schule. Wenn wir heute einen Eingriff in eine Ausbildungssystematik in den Lehrplan nehmen und den Lehrplan verändern, dann wird es ja nicht zwangsläufig dazu führen, dass ein Jahr später das Abitur besser wird, sondern es ist ein jahrelanger Prozess. Und die Spieler, die jetzt bei uns im Bereich U19, U17 sind, die haben natürlich etwas davor in ihrem Ausbildungsprozess gehabt, was eben nicht kombiniert war mit der Revolution, sondern mit anderen Aspekten. Also wirklich sichtbar wird der Erfolg der Revolution sicherlich erst mit den Jahrgängen, die jetzt aktuell im Bereich U12, U13, U14, U15 unterwegs sind, also was jetzt bei uns der Grundlagen- und Aufbaubereich ist, weil die dann sehr lange und viele, also gerade wenn ich auf das Training schaue, viele Wiederholungen sammeln konnten und hoffentlich dann technisch besser geworden sind. Das ist schon sozusagen das, was ich erwarte. Und in meinem Empfinden ist es so, wenn ich auch auf die Spiele gucke, insbesondere jetzt in diesen Jahrgängen um 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr. Wir hatten gestern eine hervorragende Veranstaltung zusammen mit Union Berlin am Rummerskamp, wo wir in unterschiedlichsten Formaten über 2,5 Stunden Fußball gespielt haben. Und ganz klassisch wäre gewesen, dass 11 gegen 11, 70 Minuten, eine Mannschaft hat 1-0 gewonnen, alle fahren nach Hause, einige haben vielleicht nur 10 Minuten gespielt. Gestern haben alle ganz, ganz viel gespielt. Wir haben 3 gegen 3 gespielt, 3 gegen 3 gespielt, 5 gegen 5, am Ende nochmal 7 gegen 7, 9 gegen 9, unterschiedlichste Formate. Und das ist der eigentliche Sinn und Zweck bei dieser Thematik Revolution, uns zu öffnen für unterschiedlichste Impulse. Das 11 gegen 11 ist nach wie vor gut, das 3 gegen 3 ist nach wie vor gut und es liegt dann eher sozusagen in der Differenz der Impulse. Und wir haben ja auch so Dinge gemacht im letzten Jahr, wie uns Gedanken zu machen über den Bereich der Spielanalyse. Was soll analysiert werden? Wollen wir in jedem Spiel eine Gegnervorbereitung haben? Wollen wir zu jedem Spiel einen Matchplan haben? Und ich sage nicht per se, dass ein Matchplan, eine Spielanalyse schlecht ist, aber in jedem Spiel das zu tun, immer ein Muster vorzugeben, das halte ich für schlecht. Das halte ich nicht für ausbildungsförderlich. Und da einfach zu schauen, okay, welche Tools sind gerade unterwegs, welche Maßnahmen können helfen, um wieder einen Impuls zu geben, ist eigentlich ein Stück weit unser Auftrag. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns dann natürlich dran messen lassen müssen, dass aber die Wahrscheinlichkeit und auch die Anzahl der Spieler, die den Weg in den professionellen Fußball gehen kann, erhöht wird. So, da bin ich einfach überzeugt von. Das war ein Ursprungsgedanke. Wenn wir sagen, wir wollen ausbilden, dann ist es der klare Auftrag. Mal fernab davon, dass ich auch für mich spüre, und da spreche ich, glaube ich, auch für meine Kollegen, dass es ein Stück weit ein gesellschaftlicher Auftrag ist. Wir arbeiten, und arbeiten finde ich auch immer ein schwerer Begriff, aber wir sind mit Kindern und Jugendlichen unterwegs. Das heißt, wir machen Kinder- und Jugendarbeit. Wir machen Jugendförderung. Wir sind mit den Kindern unterwegs bei Auswärtsspielen, bei Turnieren. Wir haben jetzt diese Woche die Ausfahrt der U19 nach Hanau gehabt und uns rassismuskritisch wieder auseinandergesetzt. Da steckt auch ein Bildungsauftrag drin, den wir meines Erachtens nach auch haben, neben dem Leistungssport, den wir betreiben.
Du hast eben den Begriff gesellschaftlichen Auftrag verwendet und das ist ja ein Thema Jugendförderung und Veränderung im Jugendfußball, in der Förderung, das insgesamt auch sehr emotional diskutiert worden ist in den vergangenen Jahren, wenn es um DFB-Reformen geht. Aus deiner Sicht, nach einem guten Jahr, erstens, würdest du es wieder so machen? Zweitens, wie viele Spieler hat der FC St. Pauli verloren, weil ihr nicht direkt mit Beratern sprecht? Und drittens, wie offen ist die deutsche Fußballlandschaft für Veränderungen?
Um hinten anzufangen, sie ist offener geworden tatsächlich. Also die Beharrungskräfte sind recht groß. Wir haben natürlich das Thema, dass der Fußball in Deutschland föderalistisch strukturiert ist. Es ist eigentlich ähnlich dem Bildungssystem. Da sind andere Länder uns voraus. Die Premier League hat es zentralisiert. In Frankreich ist es schon lange zentralisiert. Die kleineren Staaten um uns herum, Dänemark, Belgien, Niederlande, haben ganz andere Ausbildungssystematiken. Und mir würde inzwischen, glaube ich, keiner mehr widersprechen, dass halt ganz viele dieser Länder im Nachwuchsbereich vor uns sind. Und das liegt vor allem daran, dass sie Strukturen geschaffen haben, die ein Mehr an Ausbildung ermöglichen. Also ich gucke total neidisch in Richtung England, mit dem vorsichtigen Einschub, dass dort sehr viel Geld im System ist, aber die Strukturen, die dort geschaffen wurden, dass zum Beispiel Wechsel zwischen diesen Akademien, also den Leistungszentren, eigentlich nicht möglich sind, schafft eine ganz andere Basis der Ausbildung, die dort einfach vorhanden ist. Und ich erlebe schon in Deutschland auch, dass es Veränderungen gibt. Die Einführung der Nachwuchsligen ist ein Beispiel dafür. Dass Kinderfußball gespielt wird, 3-3 in den kleineren Jahrgängen, ist ein Beispiel dafür. Ich erlebe aber auch, dass diese Themen sehr emotional sind und auch sehr emotional öffentlich ausgetragen werden an vielen Stellen. Und ich erinnere mal an dieses Thema Projekt Zukunft, das inzwischen ja schon ad acta gelegt wurde vom DFB, wo ganz viele Aspekte, die wir übrigens auch in unserer Revolution haben, DFB-seitig ganz groß versucht wurden anzuschieben, die einfach, ich würde sagen, radikal gescheitert sind an diesem Föderalismus, ne? weil die einzelnen Landesverbände diesen Weg eben ein Stück weit nicht mitgegangen sind. Dementsprechend ist es schwierig, die Beharrungskräfte sind groß, aber ich spüre schon, dass es Veränderungsbereitschaft gibt und dass es vor allem Veränderungsbereitschaft auf der Ebene der Nachwuchsleistungszentren gibt. Da erlebe ich total konstruktiven, guten Austausch mit den Kollegen. Ist ja auch gerade durch die Presse gegangen. Und das muss man tatsächlich auch mal so klar sagen, dass 58 Nachwuchsleistungszentren sich auf eine neue Vereinbarung der Leitung Leistungszentren committen konnten, die alle Vereine unterschrieben haben, die dazu führen wird, dass nämlich die Ausbildungsentschädigung zwischen den Leistungszentren deutlich angehoben wird, die hoffentlich dazu führen wird, dass in diesen Altersbereichen U12, U13, U14, U15 Wechsel zwischen den Leistungszentren eigentlich gar nicht mehr stattfinden können, sollen, dürfen, weil alle eingesehen haben und es auch eine breite Studienbasis inzwischen dazu gibt, dass es nicht dazu führt, dass die Spieler besser werden. Dass das möglich ist, zeigt eigentlich, dass zumindest auf dieser Ebene, wo natürlich viel mehr Hauptamt ist, wo viel mehr Wissenschaftlichkeit da ist, diese Veränderungsbereitschaft natürlich total da ist. Das ist sozusagen dort in Gänze, sozusagen landesweit noch nicht gegeben. Das ist schon richtig. Was waren deine anderen Fragen?
Sind euch scharenweise die Spieler weggelaufen, weil ihr nicht direkt mit Piratern kommuniziert? Und würdest du diesen Schritt noch einmal gehen?
Sie sind uns weder scharenweise noch in Einzelfällen weggelaufen. Ich glaube, zu dieser Saison sind zwei Spieler zu anderen Leistungszentren gewechselt. Bei dem einen wollten wir den Vertrag nicht verlängern und bei dem anderen waren die Forderungen auf einer Ebene, wo wir gesagt haben, da können wir nicht mitgehen. In beiden Fällen gab es den Dialog direkt mit der Familie. Ansonsten sind zu dieser Saison alle Spieler geblieben und ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir jetzt massive Probleme haben, Spieler zu uns zu holen. Wir haben jetzt auch in der letzten Saison zwei Spieler vom VfL Wolfsburg zurückholen können zu uns. Also auch diese Wege funktionieren nach wie vor. Und ich würde zu jedem Zeitpunkt diesen Weg wieder so gehen, was meinen Überzeugungen entspricht, weil ich einfach daran glaube, dass es der richtige Weg ist, auch wenn ich natürlich jetzt nach der Zeit schon auch vielleicht unterschätzt habe, aber auf jeden Fall ja gemerkt habe, dass vieles kritisch betrachtet wird und dass man gerade als Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins sehr im Rampenlicht steht und genau darauf geguckt wird, was irgendwie passiert, bin ich nach wie vor von diesem Weg massiv überzeugt. Und natürlich gucke ich und frage mich immer wieder auch in dem Prozess, okay, was würde ich anders tun? Und da gibt es sicherlich einiges, was man sozusagen woraus man gelernt hat, sozusagen aus diesem Prozess dann gelernt hat, aber dass wir diese Strukturen schaffen und auch geschaffen haben an vielen Stellen, da bin ich auch schon ein Stück weit stolz drauf, dass das möglich war, hier im Verein das umzusetzen. Und mir zeigt dann vor allem auch die Ebene DFB, die Ebene DFL, der Austausch mit anderen Leitungen, dass das durchaus wirksam ist, weil die erkundigen sich, die sind interessiert daran, die melden sich immer wieder und holen sich ein Stück weit Rat ein und fragen, wie wir es gemacht haben. Und das zeigt mir, dass das Interesse grundsätzlich dafür da ist, dass diese Veränderungsprozesse stattfinden.
Das, was du sagst, dass es so ein großes Interesse gibt, kann ja aber auch positiv gewertet werden, eben auch kritisches Feedback und so weiter, dass das, was ihr tut, auch relevant ist und dass es Veränderungen anschieben kann.
Total. Also ein Kollege hier bei uns hat immer gesagt, naja, die viele Kritik zeigt ja sozusagen, dass dort ein Prozess ist und dass man irgendeinen Punkt trifft. Und ich kann ja auch immer nur anbieten, bei all den Themen immer im Dialog zu sein. Ne? Es ist, wir haben Gründe, warum wir es so umsetzen, die ja vor allem darum begründet sind, dass wir Strukturen haben und Systeme haben, wie wir sie eben auch haben. So. Und auf der Basis treffen wir die Entscheidung. Ich habe das vorhin ja auch gesagt, ich würde niemals eine Entscheidung treffen, die dazu führt, dass wir uns in der Ausbildung der Spieler schlechter stellen, weil es überhaupt nicht sinnvoll ist. Ne? Der Sinn und Zweck unseres Nachwuchsleistungszentrums ist es, Spieler bestmöglich auszubilden. Die Wahrheit ist aber natürlich, wir machen Leistungssport. Und Leistungssport, egal ob es Fußball ist, ob es Schwimmen ist, ob es Hockey ist, erzeugt Gewinner, Verlierer am Wochenende, erzeugt Gewinner, Verlierer über einen längeren Prozess. Es wird weiterhin Enttäuschungen geben. Es wird weiterhin Spieler geben, die einen Weg in den Profifußball nicht gehen können, es nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich schon in einem anderen Kontext mal gesagt, ist mir auch total wichtig. Wann hat eigentlich wer gesagt, dass es immer quasi das Ziel ist, dass man Profi werden muss? Es geht um Leistungssport. Für mich geht es vornehmlich darum, dass wir eine Plattform bieten, Leistungssport zu ermöglichen und ein Talent zu fördern. Und ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo ein Spieler in eine NLZ kommt, ist ja schon immer so die Betrachtungsweise von, okay, der nächste Schritt ist Scheitern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, dass du verlierst, dass du verloren gehst, dass du aussortiert wirst, die ist groß. Und Es ist ja nur eine, also es ist ja eine Perspektive darauf, die man sicherlich haben kann. Aber sie liegt ja vor allem daran, dass man sozusagen das Eingangsziel meines Erachtens nach nicht richtig für sich formuliert, weil ein Elfjähriger kann sich nicht wirklich im Klaren darüber sein, was es bedeutet, Profifußballer zu werden und auch wirklich, also ich weiß nicht, was würdest du mal werden? Feuerwehrmann vielleicht? Und heute bist du Pressesprecher geworden.
Ich wollte Platzwart werden bei seinem.
Also das ist ja etwas, was sich ja auch entwickelt. Und ich würde immer den Anspruch haben, dass ein Spieler am Ende einer U15, am Ende einer U17, am Ende einer U19 hier rausgehen kann und eigentlich sagen können müssen, ich hatte eine coole Zeit. Es hat Spaß gemacht. Ich konnte etwas, was ich sehr gut kann, auf einem maximal hohen Niveau ausführen. So erlebe ich es ja auch in anderen Sportarten. Und da ist so im Fußball für mich die Perspektive manchmal völlig verschoben, weil es halt von vornherein klar ist, ja, du wirst scheitern. So, mach den Schritt, geh nicht ins NLZ, weil so viele fliegen da raus, so viele scheitern, es schaffen doch nur so wenige. Und vielleicht ist aber ja auch, vielleicht kann ich mit totaler Freude bis Ende einer U19 hier Fußball spielen und für mich aber auch zu dem Entschluss kommen, vielleicht möchte ich lieber studieren, vielleicht möchte ich was anderes machen. Auch diese Verläufe gibt's ja, ne? Auch Spieler sagen uns ja, nee, vielleicht möchte ich gar nicht den Weg in Richtung U23 machen, weil ich habe jetzt Lust, ins Ausland zu gehen und was von der Welt zu sehen. Auch das ist ja total legitim.
Benni, wir wollten ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Wir sind jetzt deutlich drüber. Das ist alles in Ordnung. Vielen Dank für das Gespräch. Einmal mehr merkt man daran aber auch, wie komplex eben dieses ganze Thema ist, wie vielschichtig es ist, dass es nicht eindeutig ist und dass wir die Schablonen des Profifußballs nicht einfach über die Jugend stülpen oder anlegen können, dass das nicht funktioniert. Deswegen finde ich deinen Hinweis auch sehr wichtig, immer miteinander auch ins Gespräch kommen. Und ich habe auch den Eindruck, im Jugendbereich ist es ja auch so, dass ihr mit anderen Vereinen, dass es da eigentlich eher so eine Community ist, die untereinander sich viel austauscht.
Wir versuchen es zumindest. Also vor ein paar Wochen haben wir den Jahresanfang für Hamburger Fußballvereine gemacht und haben alle eingeladen. Wir können nicht mehr machen und anbieten, als versuchen, die Dinge transparent zu teilen, ne, und darüber zu sprechen. Und wir sind inzwischen auch so, anfangs war ich sehr vorsichtig, habe gesagt, nee, das ist unser Konzept und das müssen wir irgendwie bei uns belassen und nicht rausgeben. Inzwischen gebe ich es gerne raus. Ich gebe es auch gerne an andere NLZs raus, weil ich einfach das Gefühl habe, die Systeme sind sowieso total unterschiedlich. Und wenn aber jemand einen positiven Aspekt für sich dort rausziehen kann, was vielleicht dazu führt, dass sie was Gutes damit anfangen können, dann bin ich total dabei. Und dann bin ich gerne dabei, alles zur Verfügung zu stellen.
Alles klar, vielen Dank. In diesem Sinne, das war der erste Podcast, den wir hier als Videopodcast aufgenommen haben im Pressekonferenzraum am Millerntor. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ihr könnt gerne Fragen stellen in den Kommentaren oder an uns schreiben über die verschiedenen Kanäle, die offen stehen. Wir freuen uns, ins Gespräch zu kommen und bei weiteren Fragen zum NLZ und der Talentförderung, ja, Aufklärung zu betreiben. Genau, Benni. Also, damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis bald, bis wir wieder über das NLZ sprechen.
Danke, Patrick.
Tschüss.
Tschüss.